Ich weiß nicht, wer von euch heute schon 4 Kerzen am Adventskranz angezündet hat. Diese Kerzen, die wir anzünden, die können wir so als ein Bild nehmen, als einen Weg, den wir beschreiten von Kerze zu Kerze, dass es immer heller wird. Und ich denke, Sehnsucht bedeutet, dass wir für etwas Größeres leben. Und Sehnsucht beschreibt immer einen Weg von dem Ausgangspunkt bis zum Ziel, wohin wir gelangen wollen, was wir vor Augen haben. Lebt ihr für etwas Größeres? Und was ist das? Wir haben uns seit Oktober mit den Geschenken unserer Glaubenskultur beschäftigt und ich hoffe, das hat auch ein bisschen Sehnsucht gemacht, dass das, was unsere Glaubenskultur prägen soll, in unserem Leben wächst und größer wird. Nämlich unser Vertrauen in Gott, den Vater, unsere Leidenschaft für Jesus Christus, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, dass wir mit ihm ausgefüllt leben, dass wir wachsen, Jesus Christus ähnlicher zu werden, dass uns eine Begeisterung erfüllt, die gute Nachricht weiterzugeben und zu leben, dass wir immer wieder gespannt sind, welche Zeichen und Wunder Gott uns schenkt in seiner Gnade, dass wir damit rechnen. Und jetzt heute Sehnsucht nach Gottes Reich. Ich denke, es ist gut, wir schauen uns die einzelnen Begriffe noch mal näher an und beschreiten so einen Weg, den wir beschreiten, wenn wir Kerzen anzünden, bis zur 4. Kerze. Sehnsucht nach dem Reich Gottes. Also das griechische Wort für Sehnen, für Sehnsucht meint ein ganz starkes, aktives Verlangen, persönliches Verlangen, Begehren, und zwar nach etwas, also Sehnsucht, die zielgerichtet ist, sehr konkret, auf etwas Positives ausgerichtet ist und ausgelöst wird von einem gewissen Leiden an dem, was eben noch nicht vollständig ist. Also es ist so, als wenn sich ein Bild vor unserem inneren Auge schon bereits ergibt, sich zusammensetzt wie ein Puzzle, ein Bild, das schon Gestalt gewinnt, aber eben noch weiter zu verwirklichen ist. Aber worauf wir uns mit allen Sinnen, unserem ganzen Mut, unserem Willen, den wir haben, konzentrieren und ausrichten. Schon im ersten Buch der Bibel lesen wir, wie Gott die Welt geplant hat, uns als Gegenüber geschaffen hat und seine Regierung in unsere Hände gelegt hat, dass wir als seine Ebenbilder diese Welt gestalten, in seinem Sinne. Und diese tiefe Bestimmung hat einen Bruch erfahren, als Menschen eigenmächtig, unabhängig von Gott, regieren wollten, selbst Gott sein wollten. Und eben sich nicht selbst unter Gottes dienende Herrschaft gestellt haben, um zum Wohle anderer zu leben. Und insofern hat der Begriff Reich leider so viel Schaden angerichtet in der Menschheitsgeschichte. Weltreiche sind gekommen und gegangen, grausame Regierungen hat es gegeben und bis heute leiden Menschen und sehnen sich nach Frieden, weil sie der Brutalität von Regimen, menschlichen Regimen ausgesetzt sind. Aber Reich ist eigentlich ein Bereich, ein Raum, der gefüllt ist, eben unter einer bestimmten Regierung. Ein Bereich, ein Reich, in dem nach bestimmten Prinzipien und Werten, Gesetzmäßigkeiten geatmet, gelebt und gewirkt wird. Und weil der ganze menschliche Bereich, unsere Welt, so einen Schaden genommen hat, hat Gott schon lange angekündigt, dass es ein Reich geben wird, das ewig bestehen wird, dass sein Reich ewig bestehen wird und dass er sich diesem Schaden unserer Welt wieder neu annehmen wird. Das Gottesreich, das wirklich gute Reich ist, das ewig Bestand hat und alle menschlichen Sehnsüchte erfüllen wird, die sonst auf der Strecke bleiben, wo Menschen regieren. Und Gott hatte schon mehr als 500 Jahre vor Christus angekündigt durch seinen Propheten Daniel, dass es ein ewiges Reich geben wird, das beginnen wird auf ungewöhnliche Weise. Wir lesen im zweiten Buch Daniel, dass der babylonische Weltherr Nebukadnezar sich Gedanken macht über die Zukunft der Welt und daraufhin einen Traum von Gott geschenkt bekommt, der ihn dann aber beunruhigt, weil niemand ihm den deuten kann. Er sieht eine Statue aus verschiedenen Materialien, die die verschiedenen sich abwechselnden Weltreiche darstellen in der Zukunft. Und diese Weltreiche werden zerstört in diesem Bild. Und am Ende bleibt da ein Stein, der zu einem großen Berg wird und die ganze Erde erfüllt. Und Gott schenkt Daniel, einem gottesfürchtigen Juden, den Einblick, was dieses Bild, dieser Traum bedeutet. Und wir lesen dann in Daniel 2 die Deutung, nämlich dass Gott ankündigt, wer in diesen Regierungen, und gemeint ist dann das Römische Reich, ist so eine Abfolge von Reichen beschrieben, vom Babylonischen zu über das Medo-Persische Reich, das Griechische Reich und dann das Römische Reich, wird der Gott des Himmels ein Reich errichten, das für alle Ewigkeit Bestand hat. Kein anderes Volk wird je die Gewalt über dieses Reich an sich reißen können. Es wird für immer bestehen. Unglaublich, Weltreiche gingen, kamen und gingen, ein Reich, das ewig besteht, eine ewige Herrschaft. Und dann sehnte sich das Volk Israel Jahrhunderte danach, dass dieses Reich aufgerichtet wird. Und gerade zur Zeit Jesu, als die Römer regierten und eine starke Bedrückung da war, sehnten sie sich nach dem Kommen dieses Reiches. Und dann tritt Jesus auf. Und er startet sein öffentliches Auftreten mit der Aussage, Markus Evangelium Kapitel 1, Vers 15, er sagt, jetzt ist die Zeit gekommen, in der Gottes Reich beginnt. Jetzt. Wir müssen uns den Affront einmal vorstellen. Da gibt es ein großes römisches Reich. Die Willkür von römischen Cäsaren, die sich als Götter verehren ließen. Und da steht ein Zimmermann in Nazareth auf und sagt, jetzt ist die Zeit gekommen, in der Gottes Reich beginnt. Damals war Gott der Kaiser. Die Kaiser ließen sich als Götter verehren. Und ein anderes Reich als des Kaisers Reich auszurufen, das war eine Kriegserklärung. Jetzt ist die Zeit gekommen, in der Gottes Reich beginnt. Das hieß auch, die, die jetzt regieren, sind gar keine Götter, auch wenn sie sich dafür halten und sich dazu machen. Gottes Reich beginnt, und zwar mit mir, sagt Jesus. Und die Pharisäer konnten und wollten es gar nicht glauben und fragten Jesus, überliefert im Lukas-Evangelium Kapitel 17, wann wird das Reich Gottes kommen? Und er sagt, das Reich Gottes, also Gottes neue Welt, kann man nicht sehen wie ein irdisches Reich. Das Reich Gottes ist schon jetzt da, mitten unter euch. Unglaublich, denn unter Reichen verstand man ja immer geografische Territorien. Und Gottes Reich, so wie Jesus es sagt, kann man eben nicht so sehen wie ein irdisches Reich. Man kann nicht eine Landkarte aufschlagen und sagen, das sind hier die natürlichen Grenzen und dort ist Gottes Regieren. Gottes Reich hat ein ganz anderes Format. Gottes Reich wächst überall da, wo Menschen ihr Leben öffnen und sich bewusst unter Gottes Regieren stellen, unter die Nachfolge Jesu eintreten und diese Nachfolge leben. Das heißt, Gottes Reich wächst, seit Jesus aufgetreten ist, in allen Nachfolgern über die Jahrhunderte weltweit, durch alle Herzen heraus in die Welt hinein, die unter Gottes Regierung leben. Unfassbar, so ein gar nicht fassbares Reich und manchmal ganz unscheinbar in den Anfängen. Wir haben im Teenie-Glaubenskurs am Freitag alle Senfkörner aufgeklebt. Schon etwas mühsam, so klein wie die sind. Aber sie haben das Potenzial, jedes einzelne mini-kleine Senfkorn ein großer, knorriger Baum zu werden. Ein extremer Wachstumsprozess von einem Senfkorn zum Baum. Und Jesus hat solche Gleichnisse erzählt, dass Gottes Reich manchmal unscheinbare Anfänge nimmt, in dir, in mir, um uns herum, aber dass etwas Starkes darin wächst, weil es so eine starke Kraft hat. Und manchmal ist es vielleicht auch wie die schönste Perle, für die sich alles hinzugeben lohnt. Also schon jetzt. Schon seit 2000 Jahren ist Jesus gekommen und Gottes Reich wächst. Und wir können die Spuren verfolgen durch die Geschichte. Gottes Reich wächst schon jetzt. Und damit verbindet sich eine große Freude, dass die tiefsten Sehnsüchte unseres Herzens schon jetzt gestillt werden, weil Gottes Reich da ist, mitten unter uns, es also zu finden ist. Aber es ist eben noch nicht vollständig da. Und das führt oft zu einem Schmerz, zu einem Leiden, da wo eben unsere Welt noch von all dem Bösen durchdrungen ist und Gottes Reich noch nicht vollständig sich in unseren Beziehungen, in unserem Herzen und um uns herum verwirklicht. Und deshalb hat Jesus seine Freunde beten gelehrt. Denn er wollte, dass wir nicht einfach warten, passiv warten, ob wir erleben werden, dass Gottes Reich vollständig anbricht, sondern dass wir eine aktive Wartezeit erleben und gestalten. Und deshalb lehrt er seine Nachfolger beten, dein Reich komme. Den Christen ist oft vorgeworfen, dass sie eigentlich lebensmüde sind und eigentlich sich nur nach dem Himmel sehnen. Aber wenn Christen so gelebt haben, dann haben sie ihren Herrn nicht geehrt. Denn Jesus lässt uns ja nicht beten, lass uns hier möglichst bald verschwinden, sondern Jesus lehrt uns beten, dein Reich komme. Also hier bleiben und beten, dass das kommt, was Gott tun will. Das ist ein ganz aktives Dasein in der Welt, nicht lebensverneinend, sondern lebensbejahend. Ein aktives Beten, dein Reich soll hier kommen. Und wenn wir beten, dass Gottes Reich kommt, dann sind wir ja hineingenommen in diese Bewegung, dann sind wir ja ureigens beteiligt. Gott ist ein Gott, der uns beteiligt. Er hat von Anfang an seine Menschen beteiligen wollen. Und er hat ein neues Kapitel aufgeschlagen, dass solche Beteiligung möglich ist, nach dem ganzen Bruch, der zwischen ihm und seinen Menschen geschehen ist. Und er hat Jesus gesandt, damit ein neuer Anfang entsteht, ein neuer Anfang des Beteiligtseins. Und deshalb sagt Jesus und fordert uns förmlich heraus, unsere Prioritäten neu zu setzen, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Trachten, das hat ja so ein altmodisches Wort, aber das hat ganz viel von dieser Sehnsucht. Man konzentriert sich darauf, man setzt etwas an erste Stelle, man hat etwas im Blick, im Fokus. Das ist das, worauf ich ausgerichtet lebe, wenn ich morgens aufwache und durch den Tag gehe. Danach trachten, dass Gottes Reich wächst. Und diese Anweisung gibt Jesus in einem Zusammenhang, wo er über das Sorgen spricht. Wir sind oft so belastet von dem, was den ganzen Tag zu tun ist. Ob wir noch den Aktenordner bearbeiten, ob wir die Mail noch rechtzeitig verschicken, ob wir dies und das noch besorgen. Uns treibt so viel Kleines um, aber wir sollen für etwas Größeres leben. Wir sind eingeladen, für etwas Größeres zu leben, etwas Größeres, nämlich Gottes Reich an die erste Stelle zu setzen. Und dann haben wir damit ein Versprechen. Der Vers geht nämlich weiter, dass uns, wenn das unsere Priorität wird, das andere zufällt von Gott, geschenkt wird. Das, worum wir uns die ganze Zeit Sorgen machen. Also, wir dürfen unserer Sehnsucht Raum geben, indem wir uns auf Gott ausrichten und danach unsere Prioritäten richten. Dass Gott vorkommt in unserem Tag. Dass Gott vorkommt für mich, für die Begegnungen, die ich habe, in dem ganzen Wirken, das ich erlebe. Dass Gott voll zum Zug kommt, dass Gottes Reich gebaut wird, Gott und seine Gerechtigkeit. Und Gottes Gerechtigkeit ist ja immer eine schenkende. Er macht uns gerecht. Es ist also eine fremde Gerechtigkeit, die wir einfach erhalten, aus purer Gnade. Wir können uns gar nicht gerecht machen vor Gott, Deshalb kommt er und deshalb ist seine Gerechtigkeit im Allertiefsten zu begreifen als Barmherzigkeit. Und das ist der Blick, mit dem wir aufwachen und durch den Tag gehen dürfen, Barmherzigkeit zu versprühen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Das heißt, wir sind beteiligt in unserer Sehnsucht, dass Gottes Reich wächst. Genau da, wo wir sind. Zuerst in unserem Herzen und dann mit dem, wie wir durch den Tag gehen. Also, Gottes Reich ist schon da, noch nicht vollständig, aber bis dahin sind wir wachsend beteiligt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und dann im Römerbrief erklärt Paulus sehr gut, dass es eben nicht um die ganzen Äußerlichkeiten geht, um die uns manchmal so wichtig sind, ob wir nun dies essen oder das oder dies trinken oder jenes und andere Äußerlichkeiten, sondern Gottes Reich besteht in Gerechtigkeit, also dieser tiefer verstandenen Barmherzigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Gottes Geist ist uns geschenkt, dass wir ihm Raum geben in unserem Leben und durch uns Gottes Barmherzigkeit, sein Friede, seine Freude uns erfüllt und dem, in dem wir erfüllt sind, das weitertragen an die Menschen, mit denen wir zusammenkommen, in die Orte, wo wir vernetzt sind. Und so wächst Reich Gottes, indem Gott uns beteiligt, sich damit auch von uns abhängig macht, ein Stück weit. Aber er liebt es, uns zu beteiligen. Wir dürfen Nachfolger Jesu sein und in diese Sehnsucht Jesu einsteigen, dass wir mit vollenden, was er in unsere Hände legt. Und diese Stelle aus dem Römerbrief hat sozusagen noch die Fortsetzung oder Erklärung. Denn das Reich Gottes ist Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Denn wer in diesem Christus dient, ist Gott wohlgefällig und den Menschen bewährt. Ich denke, das geschieht nicht unbedingt immer punktuell so, dass Menschen das dann auch bewährt finden. Aber ich glaube tatsächlich, auf dem Langstreckenlauf unseres Lebens wird das, was wirklich Bestand hat und von Gott her da ist in unserem Leben, Menschen ein Zeichen sein für Gott. Menschen werden in dem Leben von Christen erkennen, dass ein großartiger Gott da hinten steht. Und werden das bewährt sehen, vielleicht durch die tiefsten Tiefen hindurch, bestätigt sehen, diese Wahrheit von Gott, was Gott bereit ist zu schaffen, mitten in dem Dunkel dieser Welt, nämlich sein Reich aufzurichten. Und es gibt so viele Berichte von Menschen, die für ihren Glauben leiden mussten und gerade ihre Peiniger zur Umkehr fanden, weil sie diese Liebe nicht mehr anders erklären konnten, die ihnen gerade aus ihren Opfern entgegenstrahlte, als dass sie am Ende doch ihre Knie beugen mussten und sagen mussten, diesen Gott, für den die stehen und den ich versuche zu zertreten, diesen Gott gibt es, der muss real sein. Anders kann ich diese Liebe, diese Freundlichkeit, diese Barmherzigkeit, diese Freude, diesen Frieden nicht verstehen, denn es ist übernatürlich, was ich da erlebe. Und selbst wenn wir leidvolle Situationen erleben, glaube ich, dass es immer wieder ein Prüfstein ist und ein Erkennungszeichen für die Menschen, die mit uns unterwegs sind und noch nicht glauben, dass inmitten der schlimmsten Situationen ein übernatürlicher Friede möglich ist, eine innere Freude, die nicht geraubt wird, eine Barmherzigkeit, die Menschen unmöglich ist. Gottes Reich angekündigt, schon jetzt, noch nicht vollständig, aber bis dahin sind wir persönlich wachsend beteiligt. Und so können wir einen roten Faden knüpfen, quer durch die Bibel vom Beginn der Schöpfung an, wie Gott erklärt, dass er sein Regieren in unsere Hände legt, den Bruch, den es gegeben hat, Gottes Ankündigung und dann die Verwirklichung, als Jesus Mensch wird, und damit offensichtlich seine Rettungsinitiative startet, indem er sein Reich installiert und jetzt wachsend in die Hände seiner Nachfolger gibt. Und sie immer wieder bestätigt, indem er sich dazu stellt, zu dem, was er versprochen hat. dass Gerechtigkeit, dass Friede und Freude sich ausbreitet, denn das ist Gottes Reich. Und Paulus hat ein sehr schönes Kapitel verfasst, nur 21 Verse, die man ganz gut am Stück einmal auf sich wirken lassen kann, 2. Korinther 5, wo er uns mit hineinnimmt, dass diese Sehnsucht nach dem Reich Gottes, das irgendwann vollendet sein wird und in dem kein Leid mehr sein wird, wonach wir uns alle letztlich sehnen, dass diese Sehnsucht ein Antrieb wird für uns, Botschafter in dieser Welt zu sein, und zwar Botschafter für Gottes Regieren, Botschafter an Christi Stelle. Und ich möchte diese Verse einmal lesen und sozusagen damit zusammenbinden, was wir uns bisher angeschaut haben an Bibelversen. Paulus schreibt: Das wissen wir, wenn unser Leib einmal zerfällt, wie ein Zelt, das abgebrochen wird, erhalten wir einen neuen Leib, eine Behausung, die nicht von Menschen errichtet ist. Gott hält sie im Himmel für uns bereit und sie wird ewig bleiben. Voll Verlangen sehnen wir uns danach, den neuen Leib anzuziehen, wie ein Kleid, damit wir nicht nackt, sondern bekleidet sind, wenn wir unseren irdischen Körper ablegen müssen. Solange wir in diesem Körper leben, liegt eine schwere Last auf uns. Wir wünschen uns aber nicht etwa den Tod herbei, sondern wir möchten den neuen Leib überziehen, damit alles Vergängliche vom Leben überwunden wird. Darauf hat Gott uns vorbereitet, indem er uns als sicheres Pfand dafür schon jetzt seinen Geist gegeben hat. Deshalb sind wir jederzeit zuversichtlich. Deshalb sind wir jederzeit zuversichtlich, auch wenn wir in unserem irdischen Leib noch nicht bei Gott zu Hause sind. Jetzt glauben wir an ihn, auch wenn wir ihn noch nicht sehen können. Aber wir rechnen fest damit und würden am liebsten diesen Leib verlassen, um endlich zu Hause zu sein bei unserem Herrn. Aber ganz gleich, ob wir nun bei ihm sind oder noch auf dieser Erde leben, möchten wir in jedem Fall tun, was Gott gefällt. Denn einmal werden wir uns alle vor Christus als unserem Richter verantworten müssen, dann wird jeder das bekommen, was er für sein Tun auf dieser Erde verdient hat, mag es gut oder schlecht gewesen sein. Weil ich weiß, dass ich mich einmal vor Gott verantworten muss, will ich möglichst viele für Christus gewinnen. Gott weiß, dass ich nur dies eine will, und ich hoffe, auch ihr unterstellt mir keine anderen Absichten. Das sage ich nun wirklich nicht, um mich selbst zu loben. Ich will euch nur ein paar Gründe nennen, warum ihr stolz auf mich sein dürft. Dann könnt ihr sie denen entgegenhalten, für die äußere Vorzüge wichtiger sind als innere Überzeugung. Wenn ich ergriffen vom Geist Gottes bin, in Ekstase gerate, dann geschieht das nur zur Ehre Gottes. Euch gegenüber rede ich dagegen immer in der Vernunft, und das kommt euch zugute. Was wir auch tun, wir tun es aus Liebe. Was wir auch tun, wir tun es aus Liebe, die Christus uns geschenkt hat. Die Christus uns geschenkt hat. Was wir auch tun, wir tun es aus Liebe, die Christus uns geschenkt hat. Sie lässt uns keine andere Wahl. Wir sind davon überzeugt, weil einer für alle Menschen starb, sind sie alle gestorben. Und Christus ist deshalb für alle gestorben, damit alle, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für Christus, der für sie gestorben und auferstanden ist. Wir beurteilen auch niemanden mehr nach rein menschlichen Maßstäben, selbst wenn wir Christus früher danach beurteilt haben, so gelten diese Maßstäbe jetzt nicht mehr. Gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas Neues hat begonnen. All dies verdanken wir Gott, der durch Christus mit uns Frieden geschlossen hat. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkünden. Denn Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Als Botschafter Christi fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf, lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum im Auftrag Christi. Denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit aller unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und Menschen werden können, die Gott gefallen. Ein langer Text, aber die Spuren sind beeindruckend. Der Text startet mit dem noch nicht. Mit dem Seufzen, mit dem Sehnen, mit unserer Sehnsucht und auch mit unserem Leid an der ganzen Unvollständigkeit. Aber dann der Blick auf den Geist Gottes, der uns geschenkt ist, diese Anzahlung. Und deshalb sind wir guten Mutes, und zwar alle Zeit, weil da etwas angebrochen ist, schon jetzt, selbst wenn noch nicht vollständig. Und da hinein begeben wir uns mit unserer ganzen Sehnsucht. Und Paulus formuliert es in der wörtlichen Übersetzung und setzen alle Ehre da rein, ihm wohlgefällig zu sein. Und warum? Weil die Liebe Christi uns drängt. Diese Liebe, die hat uns so ergriffen. Und deshalb lässt sie uns nicht los. Deshalb können wir nicht für uns leben, für unsere Bedürfnisse, für das, was so in unsere Komfortzone passt. Nein, die Liebe drängt sich nach außen. Und im Glauben ist das Alte, das Egozentrische, das Verkrümmtsein auf uns selbst vergangen. Neues ist geworden. Und wir gehen einen Weg, weil Jesus dieser Weg ist. Neues ist geworden. Und wir stehen in diesem Dienst der Versöhnung, Botschafter anstelle von Christus zu sein. Gottes Reich ist noch nicht vollständig da, aber es ist schon da, mitten unter uns. Und wir sind wachsend beteiligt. Und unser Leben darf ein Leben sein, dass wir alles vom Minus zum Plus machen. Überall, wo wir hinkommen und ein Minus über der Situation liegt, über der Beziehung, über den Umständen, da können wir hinkommen, da sollen wir hinkommen und das durchstreichen und daraus ein Plus machen. Möchtest du morgen ein Mensch sein, der das Minus nimmt, egal was er erlebt, vielleicht morgen schon beim Aufstehen, auf dem Weg zur Arbeit, auf der Arbeitsstelle, in all dem, was euch morgen begegnen wird, umtreiben wird? Möchtet ihr das Minus, das ihr seht, weil ihr Realisten seid und weil ihr eine Wahrnehmung habt, wollt ihr das aufgreifen und es durchstreichen und ein Plus daraus machen? Dass Menschen, die euch begegnet sind, abends innehalten können und erstaunt sind, wie sich auf wunderbare Weise ein Plus an die Stelle eines Minus gesetzt hat? Weil ihr Gottes Barmherzigkeit irgendwohin hineingetragen habt, Gottes Frieden und diese Freude an Gott, die uns nie geraubt wird? Wollen wir solche Menschen sein? Vom Minus zum Plus? Wollen wir diese innere Haltung haben, dieses frohe Gespanntsein? Dieses frohe Erwarten, dass Gottes Reich mitten in das Dunkle hineinbricht und längst da ist und mitten unter uns vielleicht manchmal unscheinbar schon wirkt und wir diese Sehnsucht nehmen können, bei allem Leid an dem Unvollkommenen, aber unsere Dankbarkeit für das, was ist und was Gott tun will, alle Situationen überschwemmt, alle Situationen eintaucht in Gottes Möglichkeiten. Und dass wir brennend sind in dieser Suche nach dem, was Gott tun will und dieser unbändigen Vorfreude auf das, was Gott mit uns und auch ohne uns verwirklichen wird. Und dass wir froh werden über dieses Beteiligtsein, dass wir nicht passiv warten brauchen, bis Gottes Reich noch größer wird, sondern dass wir hineingenommen sind in dieses wachsende Reich Gottes. So bindet Sehnsucht die Versprechen und die Erfahrungen der Vergangenheit zusammen über dem jeweils Erlebbaren in der Gegenwart mit dieser wundervollen Zukunft, die Gott uns in Aussicht stellt. Wollen wir in diese Sehnsucht einsteigen, diese Sehnsucht, die Gott danach hat, seine Welt ans Herz zu drücken? Und die Frage, die uns ja zuerst gilt, stehen wir eigentlich unter Gottes Regierung? Wenn wir jeden Sonntag hier Abendmahl feiern, dann ist ja das Abendmahl gerade ein wirkmächtiges Zeichen meiner Sehnsucht nach Gottes Regieren, nämlich zuerst in mir selbst. Und deshalb können wir, ganz egal, ob wir heute individuell mit anderen nach vorne gehen und Abendmahl nehmen während der Lobpreiszeit oder es nicht nehmen und innerlich Abendmahl feiern, ist die Frage an uns: Möchte ich mein Leben heute neu unter Gottes Regierung stellen? Oder will ich es doch in eigener Regie führen, in einzelnen Bereichen, irgendwelche dunklen Bereiche behalten, wo das Licht nicht rankommen soll? Oder möchte ich mich öffnen mit allen Bereichen meines Lebens und mich unter Gottes gute Regierung stellen und Gottes Geist einladen in mein Leben, dass er mich so erfüllt, dass diese Barmherzigkeit, der Frieden und die Freude so in mir Platz greifen und alles durchdringen, dass es wieder aus mir herausplatzt, dass durch mich Gottes Reich wächst und um mich her. Und wenn wir auf Weihnachten zugehen, dann glaube ich, kommen wir mit vielen Menschen zusammen, sei es noch in dieser Woche mit Kollegen oder Nachbarn und Freunden oder dann auch mit Familienangehörigen, wenn die Feiertage sind. Und da kommen wir manchmal mit Menschen zusammen, wo es explosiv werden kann, wo alte Geschichten aufleben, wo es manchmal anstrengend wird, was uns vielleicht vorher schon belastet, bevor wir überhaupt diese Begegnung haben. Und jetzt dürfen wir Gottes Sehnsucht, das ehrvoll zum Zukunft mitnehmen und ganz bewusst in diese Begegnung hineinholen. Und wir dürfen Menschen sein, die Gottes Reich bauen, gerade in diesen Beziehungen. Wie friedevoll bist du denn in dir selbst? Wie ausgesöhnt bist du mit deiner Biografie, mit dem, was jetzt gerade ist? Welchen Frieden hast du selber in deinem Herzen? Und wie friedevoll sieht es aus in deinen Beziehungen? Regiert da Gottes Friede? Regiert da Gottes Barmherzigkeit? Die Freude an ihm übertrumpft die alles, was sonst getrübt ist? Und ist deine Freude ansteckend? Diese Sehnsucht Gottes darf unsere Sehnsucht werden, dass wir einsteigen und dass wir ein Licht nach dem anderen anzünden auf diesem Weg, dass es heller und heller wird, bis es vollständig hell sein wird, wenn Gottes Reich in Vollendung kommt. Und dafür dürfen wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und da dürfen wir nachtrachten, und zwar zuerst mit unseren Prioritäten. Und wir dürfen Gottes Reich mitbauen, beteiligt. Und Abendmahl ist so ein Zeichen, dass wir heute verstoffwechseln können, als Angebot, wenn wir das möchten. Dass wir Gott sagen, ja, ich möchte unter deiner Regierung stehen, nicht für mich selbst leben, sondern für dich und deinen Prinzipien glauben, dass ich nicht ärmer werde, wenn ich mich verschenke. Dass durch mich und um mich her dein Reich gebaut wird, vielleicht manchmal unscheinbar. Aber wir haben im Teenie-Kurs am Freitag gesagt, wir brauchen keinen großen Glauben, sondern einen Glauben an einen großen Gott. Und immer da, wo wir alle Kleinigkeiten auf unseren Gott werfen, wird dieser große Gott etwas Großartiges daraus machen, dass sein Reich wächst. Im Abendmahl feiern wir den, der ohne Sünde war. Jesus, Gottes Sohn, hat Gott für uns zur Sünde gemacht. Er hat das nicht über ihn verhängt. Jesus ist selbst und freiwillig gekommen. Gott hat zugesehen als Papa, was Jesus erlitten hat in seinem Menschwerdung und seinem Tod am Kreuz. Und er hat es gelten lassen, was Jesus getan hat. Diesen Tausch am Kreuz. Damit wir durch die Verbindung mit Christus die Gerechtigkeit, die Barmherzigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Uns ist Barmherzigkeit geschenkt, Versöhnung, Friede mit Gott. Was für eine Freude! Und das wollen wir leben. In diese Sehnsucht lasst uns einsteigen. Ich bete noch mit uns. Danke, Vater im Himmel, dass du Ewigkeit in jedes Menschenherz gelegt hast. Eine Sehnsucht nach dir, leider oft überlagert von so vielen anderen kurzfristigen Bedürfnissen und Sehnsüchten. Aber ich danke dir, dass du diese Sehnsucht immer wieder anheizt in unserem Leben, dass wir dir Priorität geben. Und du lädst uns heute ein, zuerst nach deinem Reich, nach deiner Barmherzigkeit, Frieden und Freude, die du schenkst, zu streben. Alles darauf auszurichten, diese Ehre anzunehmen, Botschafter in dieser Welt für dich zu sein. Und du schaust uns jetzt ins Herz und ich möchte all diejenigen segnen, die dir jetzt innerlich ihr Ja bringen, die ihre Regie abgeben und ihr Leben unter deine Herrschaft stellen. Vielleicht ganz speziell mit einem bestimmten Bereich, den du jetzt beleuchtet hast. Und ich segne uns, da wo wir dir jetzt unser Leben und einzelne Bereiche, Situationen, Umstände ausliefern, dass dieser tiefe Glaube in uns wächst, dass es in deiner Hand gut wird, dass unser Loslassen uns nicht ärmer macht, sondern dass in deiner Hand damit etwas groß und reich wird, was wieder auf uns zurückfällt. Du versprichst uns auf diesem Weg, uns zu versorgen mit dem, was uns sonst noch alles so umtreibt. Und ich segne uns dazu, dass wir solche Friedensbringer sind. Menschen der Barmherzigkeit. Menschen, die Freude stiften. Dass es heller geworden ist, wenn wir an einem Ort waren. In deinem Namen, Jesus, und zu deiner Ehre. Amen.